Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Freitag, der 19. Februar, 7.07 Uhr, Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Schönen guten Morgen, Andreas Wurm hier.
Und Malte Asmus, und ihr seid auch mit dabei. Ich finde es super, zum Wochenausklang mit euch nochmal zu reden, beziehungsweise euch ein bisschen was zu erzählen.
Ja, denn wir haben auch heute wieder die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Und wie immer freitags fangen wir natürlich gleich an mit den 5 Fragen an den 22. Bundesligaspieltag.
Erik Lesser und Franzi Preuß berichten von einem Kacktag bei der Biathlon-WM.
Und Stefan Horngacher hofft auf Besserung für die deutschen Skispringer in Rumänien.
Außerdem gibt es wieder unsere Dreierkette mit den Gewinnern, mit den Verlierern des Tages, die Geburtstagskinder und die Erinnerungen an das heutige Sportgeschehen. Also die Highlights, die an einem 19. Februar irgendwann in der Sportgeschichte aufgetreten sind. Und wir haben natürlich die Frage des Tages, Malte.
Selbstverständlich. Zwischen Karl Lauterbach und Hansi Flick ist endlich wieder alles gut. Die beiden haben sich in einem, wie es heißt, spannenden und konstruktiven Gespräch ausgetauscht und haben ihren Streit Gott sei Dank beigelegt. Das wird also keine epische Feindschaft für alle Zeiten geben zwischen den beiden.
Ja, ich kann mir fast auch gar nicht vorstellen, dass man mit Hansi Flick streiten kann. Aber gut, das ist immerhin, da hat er ja mal einen rausgehauen. Also es beruhigt uns jedenfalls und es inspiriert uns zur Frage, welches sind denn unserer Meinung nach die größten Fußballfeindschaften aller Zeiten? Es gab ja eine Menge. 2x je 40 Sekunden Zeit, Malte.
Ja, viele Fußballerfeindschaften hatten ja auch mit Frauen zu tun. Frauen waren oftmals der Auslöser, wie zum Beispiel bei John Terry und Teamkollege Wayne Bridges. Da zofften sich die beiden nämlich wegen der gleichen Geliebten. Und auch José Mourinho, der pflegt eine Feindschaft unter anderem wegen einer Frau, nämlich der Frau von Rafa Benitez. Aber da ist es ein bisschen anders gelagert, der Fall, als nämlich Benitez Real übernahm, sagte dessen Frau, zum dritten Mal ist Rafa nun Nachfolger von Mu und wir arrangieren uns immer mit dem Unfug, den unser Freund hinterlassen hat. Darauf hat Mourinho dann natürlich pikiert geantwortet, bei Inter hat er in 6 Monaten die beste Mannschaft Europas zerstört. Würden sie besser auf die Ernährung ihres Mannes achten, hätten sie weniger Zeit, über mich zu reden. Und noch einmal geht's um Frauen als Auslöser der für mich vielleicht unverständlichsten Feindschaft überhaupt. Effenberg gegen Strunz wegen einer Frau, vor allem auch noch wegen der Frau, wegen Claudia. Ja. Ich kann vieles nachvollziehen, aber das nicht.
Herrlich, da wird man eigentlich Freunde fürs Leben, wenn man das gleiche Schicksal teilt. Aber gut, ja, du hast recht, ein schönes Beispiel, aber ich habe hier auch noch welche. Zlatan Ibrahimovic ist ein Freund der klaren Worte oder sagen wir es so, es ist ein Großmaul und dabei schreckt er auch vor Fußball-Gotteslästerung nicht zurück. Guardiolas philosophische Ansprache in der Kabine, das ist scheiße für Fortgeschrittene. Okay. Er scheint nicht der Vorsitzende des Fanclubs von Pep Guardiola werden zu wollen, der ihn beim FC Barcelona mal trainierte. Und er setzt noch einen drauf. Diese Philosophien brauchen wir nicht. Der Zwerg und ich, also Lionel Messi und ich, reichen völlig aus. Naja gut, dann haben wir die nächste Feindschaft. Oliver Kahn und Jens Lehmann, ziemlich beste Feinde bei der WM 2006. Und noch eine echte, Christoph Daum und Jupp Heynckes. Die feindeten sich im aktuellen Sportstudio im Mai 89 an, beziehungsweise trugen das über Uli Hoeneß aus. Hoeneß sagte, du hast über Jupp Heynckes gesagt, er könne Werbung für Schlaftabletten machen. Da. Daum, richtig. Hoeneß, du hast gesagt, die Wetterkarte sei interessanter als ein Gespräch mit Heynckes. Daum, richtig, dazu stehe ich auch. Daraufhin sagte Hoeneß, am kommenden Donnerstag ist dein Weg zu Ende und er sollte recht behalten. Die Bayern werden Meister vor dem ersten FC Köln. Später outete Hoeneß Christoph Daum ja noch als Kokser und der hat daraufhin den Posten als Nationaltrainer, den er sicher geglaubt hat, schon verloren. Tja, mit dem Falschen angelegt.
Aber mittlerweile haben sie sich wieder lieb.
Naja, das ist die Altersweise. Weißt du, da zieht man dann halt auch mal einen Fuß zurück, wo man früher den Schlappen hingehalten hat. Und jetzt haben sie Angst vor dem Oberschenkel-Halsbruch. Das ist doch klar.
ein Heavy End auf jeden Fall. Genauso wie mit Willi Lemke. Das war ja auch noch was. Ja. Aber genau wie mit Willi Lemke. Das war ja auch in den 80ern, 90ern. Das war ja totaler, ja, sagen wir Hass, war es Krieg. Aber es war auf jeden Fall ziemlich mit Messer zwischen den Zähnen.
Ja, aber ganz ehrlich, da muss man natürlich auch sagen, Uli Hoeneß, der hatte eben einfach viele, mit denen er nicht gerade, mit denen er sich nicht grün war. Das ist nun mal so.
Das ist nicht grün, das passt auch zu Werder.
Ja, das ist vielleicht ein bisschen DNA, muss man sagen.
Aber mittlerweile auch da alles ausgeräumt, man lädt sich zu Geburtstagen ein. Und was denkt ihr? Schickt uns gern eine WhatsApp-Sprachnachricht mit euren Lieblingsfußballer-Feindschaften an unsere Nummer, an die 0331 298 5028. Und ganz wichtig, bitte sendet nur Sprachnachrichten ein. Beginnt die Sprachnachricht mit Stand jetzt als Einstiegssatz und natürlich eurem Namen. Dann haben wir die Nachricht auch auf dem Zettel, können die auch richtig zuordnen und zitieren.
Stand jetzt aktuell.
Was müsst ihr wissen, um bestens präpariert in den 22. Bundesligaspieltag zu starten? Wir sagen es euch natürlich mit Hilfe unserer 5 Vorschaufragen und beginnen selbstverständlich wie immer mit der Lieblingsfrage aller, die noch nicht wissen, was am Wochenende eigentlich los ist. Andreas, wer spielt denn eigentlich gegen wen?
Ja, los geht's heute Abend mit Bielefeld gegen den VfL Wolfsburg und der spannenden Frage, ob der Wolfsburger Granit weiter zusammenhält. 5-mal blieben die Wölfe zuletzt in Folge ohne Gegentor. Weiter geht es dann am Samstag 15.30 Uhr, also morgen mit Köln gegen Stuttgart, die von dem Theater in der Führungsetage hoffentlich nicht zu abgelenkt werden. Gladbachs Coach Rose beginnt seine Abschiedstour gegen seinen Ex-Club, gegen Mainz. Freiburg spielt gegen Union Berlin und um die europäischen Plätze und Frankfurt spielt gegen den FC Bayern.
Ja, das Topspiel um 18.30 Uhr bestreiten Schalke und Dortmund, das vielleicht letzte Derby für mindestens ein Jahr, vielleicht auch noch für länger. Und dann findet der Spieltag Sonntag ab 12.30 Uhr seinen Abschluss. Zuerst spielt Augsburg gegen Leverkusen. Die Lage beim FCA bezeichnet Manager Stefan Reuter ja Stand jetzt als kritisch, obwohl er Trainer Herrlich auch Stand jetzt zumindest noch nicht anzählen wollte. Und da kommt jetzt aber das in Bern mit 3:4 trotz Aufholjagd, ja am Ende unterlegene Leverkusen eventuell nicht unbedingt recht. 3 Auswärtstore haben sie zwar erzielt, aber trotzdem verloren. Die werden sicherlich ein bisschen was für Selbstvertrauen tun müssen, weil so viele Niederlagen sollten die sich auch nicht mehr erlauben. Und dann folgt ja das ebenfalls weiter kriselnde Hertha gegen Leipzig. Aber auch Leipzig hat ja nach den Böcken in der Champions League ein bisschen was aufzuarbeiten. Und zum Ende des Spieltags gibt es dann ja noch Hoffenheim gegen Werder, die zusammen mit Wolfsburg beste Defensive des Jahres 2021. Werder, also auch mal wieder was Positives zu berichten. Und offensiv wird es bei der Frage 2 dann gleich nochmal interessant. Stellt nämlich der SC Freiburg gegen Union Berlin einen neuen Clubrekord auf?
Muss man vielleicht so ein kleines bisschen einordnen und einleitend erklären. Der Sportclub Freiburg ist aktuell ein absoluter Torgarant. Also wenn es um die Spiele zu Hause geht. 7 Heimspiele in Folge haben die Freiburger jetzt immer mindestens 2 Treffer erzielt. Damit haben sie ihre eigene Bestmarke aus der Saison 94-95 egalisiert. Damals stand noch ein Strandkorb neben der Seitenlinie und Volker Finke drehte darin seine Kippen noch selbst. Auch heute unvorstellbar. Mittlerweile ist Nichtraucher Christian Streich im Amt und der würde sich natürlich sehr freuen, wenn seine Jungs diese Serie jetzt auch noch ausbauen würden.
Ja, und einen Kandidaten, der das machen könnte, hätte ich auch. Nils Petersen natürlich. Der hat nämlich schon gegen alle aktuellen Bundesligisten mal getroffen, nur nicht gegen Bielefeld und nicht gegen Union. Also ich würde sagen, es wird Zeit.
Ja, ich hatte schon ein bisschen die Befürchtung, dass du sagst, der dreht sich draußen kippen, aber das ist was anderes. Also da machen wir doch mal gleich mit den nächsten Torjägern weiter. Wer ist denn besser, wenn es darum geht, Schalke oder Haaland?
Ja, das klingt jetzt wirklich ein bisschen provokant, die Frage, aber da muss man auf die Torstatistik mal genau gucken, dann relativiert sich nämlich dieser Eindruck wieder, denn ganz Schalke und Erling Haaland alleine, die haben nach 21 Spieltagen die exakt gleiche Torausbeute vorzuweisen, 15 Treffer, natürlich nur in der Bundesliga, denn Haaland, der trifft ja auch in der Champions League, hat er unter der Woche auch nochmal wieder gezeigt, 2 Buden da gemacht und die Chance, dass er daran anknüpft, sind natürlich nicht gerade klein, bleiben wir noch bei Stürmern. Wer entscheidet denn aus deiner Sicht den Stürmervergleich Silva gegen Lewandowski am Wochenende für sich?
Puh, das ist ganz schwer. Also in der aktuellen Torjägerliste ist Lewandowski dem Frankfurter ja schon weit enteilt, kickt und trifft, muss man auch sagen, in ganz anderen Sphären. Aber wenn man ihn isoliert auf das Bundesligaspiel Frankfurt gegen Bayern von diesem Wochenende guckt, dann muss man Stand jetzt sagen, die größeren Chancen liegen wohl auf der Seite des Münchners. Denn der Einsatz von Silva ist aufgrund von Rückenproblemen eher fraglich. Das würde den Bayern in die Karten spielen. Wobei das nur was zum direkten Duell der beiden Torjäger aussagen würde. Denn ansonsten kicken die beiden Teams aktuell, also 2021, auch isoliert genommen quasi auf Augenhöhe. Das gab es so auch selten.
Und das bringt uns zur fünften und letzten Frage. Wie geht er denn aus, der 22. Spieltag? Lass uns tippen, wie immer, Toto-Style. 1 für Heimsieg, 2 für Auswärtssieg, 0 für Remis. Fangen wir an mit Bielefeld gegen Wolfsburg. Eine 2.
Boah, ja, eine 2. Klar. Ja,
Köln gegen Stuttgart. Eine 0.
Okay, ich setze auf Stuttgart. Ich sag 2.
Gladbach gegen Mainz. Mainz zwar im Aufwind, aber Gladbach macht's, eine 1.
Bin ich bei dir. Bin ich bei dir, obwohl die Mainzer viel Spaß gemacht haben in der letzten Zeit und immer gegen Top-Mannschaften wirklich auch gut ausgesehen haben, teilweise sogar gewonnen haben, aber trotzdem, das Gladbach macht das. 1.
Gladbach ist Stand jetzt keine Top-Mannschaft. Okay. Freiburg gegen Union, da gibt's eine 1.
Freiburg gegen Union, puh, ich... Ja, einfach weil es eine schöne Geschichte wäre, wenn Freiburg diesen Tore, also den Heimrekord weiter ausbaut. Ja, ich tippe auch auf Freiburg.
Frankfurt gegen Bayern, Bayern 2.
Puh. Für mich ganz schwer zu tippen, ehrlicherweise. Ja. Frankfurt Heimat, fußballerische Heimat Bayern. Ich tippe auf die Bayern 2.
Schalke gegen Dortmund. Komm, Dortmund.
Ja, ja klar, 2.
Augsburg gegen Leverkusen, 0.
Ja, würde ich fast auch mitgehen, fände ich einen schönen Tipp. Ja, ja, ich sage auch unentschieden, ja. Jetzt Hertha BSC gegen RB Leipzig, jetzt lege ich mal einen vor, sonst denkst du immer, ich plapper dir nur nach. Aber 2, das gewinnt RB.
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, aber ich sag trotzdem mal, ich hau da auch mal einen raus, ich sage, es gibt auch eine 0.
Ach, verrückt, okay.
Ja, crazy, ne?
TSG 1899 Hoffenheim gegen den SV Werder Bremen. Puh, ja, das gewinnt Hoffenheim. Ich sag 1.
Ich sag, da gewinnen die Werderaner.
Also, oh, Außenseiter-Tipp.
Guck mal, ob es dafür so dann kommt. Mehr zur Bundesliga natürlich im Bully-Special hier auf meinsportpodcast.de mit Julius Eid und seinen Experten.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Stand jetzt aktuell.
Heute ist Ruhetag bei der Biathlon-WM in Pokljuka und der folgt auf einen echten, Entschuldigung, Kacktag aus deutscher Sicht. Das ist nicht meine Wortwahl, so hat sich Franziska Preuß nach der enttäuschenden Single-Mixed-Staffel gestern geäußert. Platz 7 für Preuß und Erik Lesser, keine Chance ins Rennen, um die Medaillen einzugreifen. Dabei waren die beiden im Vorjahr ja noch zusammen Vize-Weltmeister geworden. Doch diesmal, naja, wie gesagt, ein Kacktag und Lesser blieb bei seiner Analyse auch in diesem Bild.
Ich habe den Haufen ins Klo gemacht und die Franzi hat nur noch runtergespült, würde ich sagen.
Wir haben von der Presseabteilung des DSV ein Interview mit den beiden Deutschen zugeschickt bekommen, in dem die beiden ihren Wettkampf durchanalysieren und das wir euch natürlich auch nicht vorenthalten wollen.
Das Rennen fing schon sehr hektisch an. Johannes Tinjesbø hat unglaublich Gas gegeben, macht es mit dem eigenen Matchplan dann Dinge, die einem dann einfach aus dem Rennen bringen?
Nee, eigentlich nicht. Ich hatte mich am Anfang schon ein bisschen gewundert, dass nicht so viel Geschwindigkeit im Feld ist und hatte mir schon irgendwie sowas gedacht. Kam jetzt nicht überraschend für mich und eigentlich meine Stärke, das Liegenschießen, da wusste ich, okay, da mache ich das Loch eigentlich auch wieder zu. Ja, aber wenn natürlich gleich der Erste daneben geht, ist ja auch mein eigener Plan nicht ganz aufgegangen. Aber das war jetzt nichts Außergewöhnliches in der ersten Runde.
Und dann das Stehenschießen mit der Strafrunde?
Das war außergewöhnlich schlecht. Korrekt. Ich habe in der zweiten Runde ein bisschen zu viel Druck vielleicht gemacht und habe mir dann beim ersten Stehen ein bisschen zu viel vorgenommen und habe auch die Fehler, die ich geschossen habe, auch wirklich schlecht geschossen. Die habe ich mehr oder weniger verdient. Ja, und konnte leider mit 3 Nachladern auch die Strafrunde nicht vermeiden.
Franziska, wie ist es dann, wenn man so ins Rennen geht und weiß, jetzt muss man ganz schön schnell liefern, weil sonst wird das gar nichts mehr?
Ja, das weiß man natürlich jetzt aus der Erfahrung der letzten Staffeln, dass es echt schwer ist, wenn man ein bisschen hinten dran ist. Ich habe dann natürlich versucht, jetzt volles Risiko zum Gehen und dass man schnell schießt, dass man einfach wieder im Anschlussbereich rankommt. Ja, das ist mir halt auch nicht gelungen. Auch einen guten Tag erwischt, am Schießstand vor allem. Und ja, da war es dann ja doppelt schwer, irgendwie wieder hinzukommen.
Erik, Sie haben auf den Einzel verzichtet, um heute an den Start gehen zu können. Man hat von Rückenproblemen gehört. A, wie geht's Ihnen? B, hat das Resultat vielleicht jetzt irgendwas zur Folge, dass Sie bei der Weltmeisterschaft weiter an den Start gehen oder etwa pausieren müssen?
Dass ich den Einzel nicht laufe, das war mir und meinem Trainer schon in Antholz bewusst. Im Hinblick auf die Single Mixed, das hat jetzt nicht zwingend was mit meinem Rücken zu tun gehabt. Aber meinem Rücken geht soweit gut. Die medizinische Abteilung hat sich da Gedanken gemacht, wie wir das wieder hinbekommen. Und das war heute auch okay. Läuferische Leistung war, fand ich, in dem Feld, wo ich mich bewegt habe, auch ganz ordentlich. Da habe ich das umsetzen können, was ich wollte. Und es sollte eigentlich nichts dagegen sprechen, dass ich am Samstag wieder der Startläufer bin. Meines Erachtens nach. Mal gucken, was der Trainer sagt.
Das Gleiche natürlich für Sie, Franziska. Das Wochenende steht bevor. Einer Ihrer Lieblingswettbewerbe mit dem Massenstart steht an. Und natürlich die Staffel. Irritiert Sie das sozusagen, dass es heute nicht hingehauen hat, oder weckt es noch mehr den Kampf, die Kampfeslust am Wochenende jetzt nochmal einzuzeigen?
Nein, auf alle Fälle die Kampfeslust. Ich habe es nochmal einzeln schon gesagt, ich kämpfe jetzt die WM durch. Ich bleibe weiter geduldig und mache mein Zeug. Und jetzt nehme ich halt den zweiten Lauf mit. Da hat es am Skistand mit einem Nachlader gut geklappt. Und jetzt darf ich nicht den Kopf hängen lassen, sondern geht es einfach weiter und morgen nochmal gescheit regenerieren, sich ein bisschen erholen und dann, ja, dass man einfach wieder einigermaßen frisch jetzt bis Wochenende da steht.
Weltmeister wurden die Franzosen Julia Simon und Antonin Gigonav und Norwegen und Schweden, und der Rückstand von Lesser und Preuß am Ende 1 Minute 21. Heute, wie gesagt, wird ausgeruht in Pokljuka, noch einmal Kraft getankt für dann hoffentlich erfolgreichere abschließende Massenstart- und Staffelrennen am Wochenende.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wir küren gleich die sportlichen Geburtstagskinder des Tages und wir fragen, was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Die Antworten wie immer in unserer Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Kommt selten vor, aber heute ist der DFB mal Top des Tages, denn Präsident Fritz Keller, der hat homosexuellen Spielerinnen und Spielern die Unterstützung und Solidarität des DFB zugesichert. Er sagte wörtlich, Fußball ist für alle, Ausrufezeichen, auf dem Rasen und auf den Tribünen, und diese Vielfalt wollen wir leben, wir wollen Teil eines Kulturwandels sein, und das unterstützen wir nachdrücklich und ausdrücklich und hoffen, dass diesen Worten dann von Seiten des DFB auch tatsächlich Taten folgen werden.
Flop des Tages sind dagegen die Morddrohungen, die Markus Waldner erhalten hat. Markus Waldner müssen wir auch einordnen. Das ist der Renndirektor des Internationalen Skisportverbandes, der FIS. Und er wird deshalb mit dem Tode bedroht, weil es beim Parallelrennen bei der Ski-WM in Cortina ungleiche Pistenbedingungen auf den beiden Kursen gegeben hat. Das sind zwei parallel laufende Pisten und die eine war schlichtweg, die blaue, schlichtweg schlechter als die andere. Das wurde auch von Felix Neureuther lautstark reklamiert. Der sagte schon während der Live-Übertragung, ich rufe ihn an, hat er auch getan, hat ihn nicht erreicht. Ich schreibe ihm, hat auch vorgelesen, was er ihm geschrieben hat. Aber bei aller Kritik, dass man das möglicherweise, dass das ungleiche Verhältnisse waren, das ist längst keine Rechtfertigung, von irgendjemandem Morddrohungen auszusprechen. Das ist absolut nicht tragbar und deshalb unser Flop.
Geburtstagskind des Tages.
Vor 67 Jahren, da wurde eine brasilianische Fußballlegende geboren, Sócrates, der Kinderarzt, oder mit vollem Namen Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. Er prägte die Offensive der Seleção in den 80ern. Gut, dass sie ihn nur Sokrates nannten. Der war so schnell, wenn man den ganzen Namen hätte aussprechen müssen, war das Spiel vorbei. Und diese Mannschaft in den 80ern, die hat tollen Fußball gespielt, angeführt eben von Sokrates. Aber, und sie war auch immer favorisiert bei großen Meisterschaften, hat aber keinen Titel gewonnen.
Er starb 2011 und zwar viel zu früh, aber so wie er sich das immer gewünscht hatte. Ich möchte an einem Sonntag sterben und Corinthians soll Meister werden. Ja, das hat er mal gesagt. Und so geschah es dann auch. Wenige Stunden nach seinem Tod gewann sein Team Corinthians die Meisterschaft und tatsächlich hat sich damit sozusagen sein letzter Wunsch auch erfüllt. Wie tröstlich.
Und 62 wird heute einer der einflussreichsten Funktionäre des US-Sports, Roger Goodell, der Commissioner der NFL.
Und 59 wird heute Hanna Mandlikova, die ehemalige tschechische Weltklasse-Tennisspielerin, die 4 Grand-Slam-Titel in ihrer Tenniskarriere gewinnen konnte.
Und dann feiern wir auch noch mit einem Basketballstar seinen 26. Geburtstag heute, Nikola Jokic, der serbische Center, der hat Geburtstag, Mitglied des NBA All-Star-Teams 2019, der Mann, der 2018 das schnellste NBA Triple-Double in 14 Minuten und 33 Sekunden geschafft hat.
Heute in der Sportgeschichte.
Und heute vor 93 Jahren, am letzten Tag des Olympischen Eishockeyturniers in St. Moritz, da wurden gleich 3 Titel vergeben, nämlich Olympiasieger und auch gleichzeitig Weltmeister. Das wurde in einem abgefrühstückt, wurde Kanada, die im abschließenden Spiel die Schweiz mit 13:0 schlugen und der Vize-Weltmeistertitel und die Silbermedaille gingen an Schweden, die aber auch noch Europameister wurden. Auch das wurde da gleich mit ausgespielt.
Ach, das ist einfach pragmatisch, ne? Kommen wir zum Eiskunstlauf-US-Meister von 1952. Den kennen wir doch alle, oder? Wir sagen es euch. Der heißt Dick Button und gewann Olympiagold. Aber das ist nicht der Grund, warum dieses Ereignis so sporthistorische Dimensionen angenommen hat, sondern er war der Erste, der einen Dreifachsprung in sein Repertoire aufgenommen hatte und im Wettkampf auch wirklich einsetzte. Und das tat er bei den Olympischen Spielen 1952.
Bleiben wir vor allen Dingen olympisch und schauen 61 Jahre zurück nach Squaw Valley. Dort gewann Georg Thoma, der Postbote aus Hinterzarten, der Onkel von unserem Dieter, als erster Nicht-Skandinavier die Goldmedaille in der nordischen Kombination.
30 Jahre später war es Ulrich Wehling, der für die DDR sein drittes olympisches Gold in Folge feiern konnte. 1972 hatte er das erste gewonnen, 1976 dann das zweite und 1980 war der Hattrick komplett.
Und sein zweites Olympiagold gewann Ted Ligety nach 8 Jahren Pause 2014. Da gewann er nämlich im Riesenslalom von Sochi und 2006 da hatte er seine erste Goldmedaille gefeiert in Turin. Da hatte er damals die Kombination gewonnen.
Stand jetzt aktuell.
Das letzte Wochenende in Zakopane lief ja aus Sicht der deutschen Skispringer ziemlich mäßig. Die zwei Springen dort endeten ohne deutsche Top-10-Platzierung. Und das hatte es für das DSV-Team zuletzt mal in Sapporo vor mittlerweile auch schon 6 Jahren mal gegeben. Richtiger Nackenschlag, so kurz vor der WM in Oberstdorf in der nächsten Woche. Und entsprechend fiel mit ein paar Tagen Abstand dann auch die Analyse von Bundestrainer Stefan Horngacher aus.
Zakopane war von Anfang an sehr, sehr schwierig für uns. Wir haben eigentlich in keinen Trainingssprung und Wettkampfsprung irgendwo unsere Leistung abrufen können.
Doch die Probleme sind erkannt, sagt Horngacher, ohne dass er da jetzt groß ins Detail gehen wollte und er kündigt für die Springen in Rasnov in Rumänien am Wochenende Besserung an.
Noch an tiefengehender Analyse haben wir einige Dinge festgestellt jetzt. Die werden wir jetzt für die nächsten Wettkämpfe in Rasnov versuchen umzusetzen und bin frohen Mutes, dass es wieder gut funktionieren wird für uns.
Und ein Teil dieser Hoffnung, der nähert sich daraus, dass es auf dieser Schanze einige Erfolgserlebnisse aus deutscher Sicht zu feiern gab in der jüngeren Vergangenheit, sagt Horngacher.
Rasnov war letztes Jahr eine sehr gute Station für uns. Wir haben ein paar Testplätze gemacht, wir haben gewonnen auf der Schanze. Eine tolle Anlage da. Wir sind sehr froh, dass der Veranstalter das noch hingekriegt hat mit der Schneeproduktion, dass wir da springen können. Ja, wir werden mit der gleichen Mannschaft wieder nach Rasnov gehen und werden versuchen, da unten wieder tolle Leistungen zu bieten. Und zusammen mit den Mädels haben wir auch noch einen Mixed-Wettkampf im Vorschau auf Oberstdorf. Wir werden unser Bestes geben und freuen uns drauf.
Vorfreude auch bei Pius Paschke groß. Der gehört wieder zum Aufgebot des DSV für das Wochenende und sagt das hier.
Ich finde die Schanze eigentlich ganz cool. Es war eine sehr kleine Schanze, aber ja, habe da eigentlich oft schon ganz gute Sprünge gehabt und freue mich jetzt drauf, dass wir da vor der WM eigentlich auch nochmal einen kleinen Chance im Wettkampf haben, weil wir ja in Oberstdorf dann auch auf der kleinen Wettkampf haben und ja, schaue, dass ich den mit dem guten Rhythmus, den ich eigentlich jetzt die letzten Wochen gehabt habe, da auf die kleine Chance auch mitnehme und dann bin ich selber mal gespannt, was da am Wochenende rauskommt.
Sind wir auch, wobei Rasnow ja nur eine Vorbereitung für die WM letztlich darstellt. In Oberstdorf, da gilt es dann richtig für das DSV-Team. Und dort ist Markus Eisenbichler ja immerhin Titelverteidiger. Aber auch der war ja in Zakopane zuletzt ziemlich weit von seiner Bestform entfernt gewesen. Wie auch Kai Geiger, der sich eigentlich seit seinem Skiflug-WM-Titel in einem Tief befindet. Ob er da wieder rauskommt, ob die DSV-Adler da insgesamt jetzt vielleicht schon am Wochenende oder spätestens dann in Oberstdorf rauskommen. Die Kollegen vom Flugshow-Podcast haben das Skisprung-Wochenende natürlich ausführlich für euch im Blick.
Das bringt das Sportwochenende. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf das Sportwochenende. Na klar, im Moment sind die Wochenenden natürlich auch pickepacke voll. Es gibt viel zu schauen, es gibt viel zu berichten. Wir haben ein paar Tipps für euch.
Ja, ein bisschen was rausgesucht. Fußball natürlich, das wisst ihr, in allen großen Ligen wird gekickt. Unter anderem das Derby in Mailand findet ja statt.
Die Biathlon-Weltmeisterschaft wird morgen und am Sonntag wie gehört mit den Massenstarts und der Staffel beendet. Auch die Skiweltmeisterschaft in Cortina d'Ampezzo geht zu Ende. Sonntag hoffen wir natürlich auf Linus Strasser, dass der vielleicht ja auch ein Edelmetall noch klar machen kann. Also diese wirklich positive Bilanz des Deutschen Skiverbandes noch ein bisschen aufpoliert.
Wäre schon was Feines zum Abschluss nochmal im Slalom reinzuhauen und nochmal, ja, von Gold wollen wir gar nicht reden, aber eine Medaille zu holen. Judo Grand Slam in Tel Aviv, der wird ja auch noch ausgetragen am Wochenende.
Im Snooker gehen die Welsh Open in Newport am Wochenende in die entscheidende Phase.
Und in Down Under, da werden die ersten Grand Slam-Sieger des Jahres im Tennis ermittelt. Und Montag wissen wir dann schon, wer es am Ende gewesen ist, ob es der Joker vielleicht schon wieder ist. Wir werden es dann vielleicht erfahren, wenn es so denkwürdig ist, dass es ein Thema ist, das das Tagesgespräch am Montag bestimmen wird. Dann sind wir nämlich wieder mit neuem Sport für euch da.
Und zwar ab 7.07 Uhr, denn da seid ihr dann alle wach. Und wenn ihr es nicht um 7.07 Uhr hört, dann halt um 8.08 Uhr oder um 9.09 Uhr. Hauptsache, ihr schaltet uns ein, das freut uns. Und in der Zwischenzeit könnt ihr gerne auch unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Schreibt auch gerne eine Bewertung dazu, wenn euch das gefällt, was ihr hier hört. Das könnt ihr uns auch gerne mitteilen. Die Nummer haben wir euch ja schon durchgegeben oder spult einfach nochmal zurück. Bewertungen gerne auch bei iTunes mit den Sternen. Und hört in jedem Fall weiter fleißig mein Sport-Podcast.
Sport für die Ohren, rund um die Uhr, so unser Motto. Und wir sagen bis Montag Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.